So, lieber Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Wichtiges und Nützliches über Tempelbau zu lernen in dieser Zeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Als ich in Ende 2021 nach Addis Abeba wechselte, war ich zwar auf die viele Unterschiede eingestellt, aber nicht so sehr auf die Gemeinsamkeiten. Und schnell lernte ich, dass eine wichtige Gemeinsamkeit war, dass ich das bürokratischste Land im globalen Norden verlassen hatte, um in das bürokratischste Land im globalen Süden anzuziehen. Stellt es euch vor, in Addis Abeba gibt es ein Civil Service University, ein Beamtenuniversität, wo man lernt, Kafkas Romane in die Realität umzusetzen und Menschen in vielerlei Art und Weise zu quälen. Es gibt auch eine besondere Buslinie, mittelblaue Busse, Hunderte, vielleicht Tausende davon, die bringen die Beamten zu und von der Arbeit, geschützt von den normalen Menschen. Ich halte die DDR teilweise für schuldig eigentlich, weil die Länder, also 1974 bis 1991, war Äthiopien ein marxistisches Land in den so Geschwisterstaat sozusagen von DDR und andere. Und vielleicht haben die dadurch Bürokratie von den Deutschen gelernt. Aber was sie auch gut gelernt haben, ist Nachrichtendienstarbeit. Machen sie ganz gut. Und man, also das ist teilweise lobenswert. Also Äthiopien ist das Nachbarland zu Somalien. Und es gab noch nie ein islamisches Attentat im Lande. Ich gehe davon aus, weil sie ein sehr gutes Netzwerk haben von, wie heißt es, Nachrichtendienst. Ja, ja. Also das ist das positive Seite. Unter den Gemeinsamkeiten gibt es natürlich auch Unterschiede. Zum Beispiel sind die Beamten in Deutschland zumindest berechenbar bürokratisch. Dort herrscht eher Willkür. Die rechte Hand weiß nicht, was die linke Hand tut. Häufig sind Entscheidungen von unterschiedlichen Ministerien widersprüchlich und man weiß nicht, was man tun soll. Gott sei Dank aber haben wir in der Gemeinde eine Verwaltungsleiterin. Ich habe gesagt, es gibt keine Sekretärin. Also wir sind so ein kleines Geschäft, weil wir Wachleute haben und wir betreiben eine Bibliothek, das ist im Grunde ein, was man nachmittags macht, nach der Schule für die Kinder, die zu Hause keine Bücher haben und so weiter. Und wir geben Frühstücke für Kinder aus armen Familien. Es gibt einiges, was wir machen, dafür haben wir jemanden, der verantwortlich ist. Sie verfügt über langjährige Erfahrung, diplomatische Beharrlichkeit und die nötige übermenschliche Geduld, damit wir unsere Visen bekommen und mein Arbeitserlaubnis kriegen und so weiter. Also, das war gut für mich, ein bisschen Luft rauszulassen. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Aber der Grund, warum ich mir das erlaube, ist, wenn ihr die Kapitel 23 bis 27 lesen würde von diesem Buch, man könnte denken, das ist wie ein Lehrtext von einer Beamtenuniversität. Es geht um Listen und Regelungen für den Dienst im Tempel. Wer was tun darf oder soll, welche Befugnisse, welche Leviten zugeschrieben werden. Denn es geht vor allem in diesem Kapitel um Menschen im Stamm Levi, die für den Dienst im Tempel ausgesondert sind. Der Tempel ist zu dieser Zeit noch nicht gebaut und wird in der Lebenszeit von David nicht gebaut. Für den Bau, das hatten wir gehört in der Lesung, wird sein Sohn Salomo zuständig sein. Und König Davids Rolle in dieser Zeit gegen Ende seines Lebens ist es, möglichst viel dafür vorzubereiten. Das hatten wir in Vers 5. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll groß sein, damit sein Name, also nicht Salomos Name, Name des Herrn, und sein Ruhm in allen Ländern erhoben werde. Darum will ich ihm Vorrat schaffen. So schaffte David vor seinem Tod viel Vorrat. So, was haben wir in diesen Kapiteln? Und wir werden das nicht gründlich lesen. Ich werde nur so ein bisschen Überblick geben. Aber ist das unnötige und unsinnige Bürokratie, was man hier liest, oder sinnvolle und vernünftige Verantwortung? David und seine Vision und seine Pläne sind im Mittelpunkt des Kapitels. So will ich mich in der Predigt bemühen, zwei Fragen zu beantworten. Erstens, was beschäftigt König David? Und zweitens, womit beschäftigt sich König David? Also, was beschäftigt David? Ich meine das im innerlichen Sinn. Was hat er auf dem Herzen? Im folgenden Kapitel lesen wir, wie er ein Grundstück von einem Menschen namens Ornan gekauft hat. Der Anlass war, dass David vom Herrn aufgefordert wurde, dort auf der Tenne ein Opfer darzubringen, um seinen Zorn abzuwenden. Also Kapitel 21, Vers 25. So gab David Ornan für den Platz Gold am Gewicht 600 Lot, und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn durch das Feuer vom Himmel auf den Altar des Brandopfers. So, das war der unmittelbare Anlass für alles, was hier passiert. Er wusste aber, also das war der Anlass, war dieses Grundstück für diesen Opfer, besonderen Opfer, darzubringen. Aber er wusste auch, dass Jahwe weitere, größere Pläne für dieses Grundstück hatte. Und das bringt er am Anfang von Kapitel 1 zum Ausdruck. David sagte, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar zum Brandopfer Israels. Und die Vorbereitung für dieses Großprojekt sind es, die ihn in den letzten Jahren seines Lebens beschäftigen. Und in diesem Vers ist die Bedeutung des Tempels im Kern erkennbar. Nicht so ausführlich geschrieben, aber im Kern ist es erkennbar. Es soll ein Haus Gottes sein. Hier wird Gott seine Wohnung auf Erde haben. Und er soll ein Altar beherbergen, sodass es auch ein Ort des Opfers sein kann. Man könnte denken, es gibt Bundeslade auf der einen Seite und Brandopfer auf der anderen Seite, die die wichtigsten Elemente in diesem Haus sind. Die Bundeslade, das ist eine Truhe aus Holz, die mit Gold bedeckt ist, aber vor allem, das ist dort, wo Gott wohnt, wo seine Gegenwart zu erleben ist. Mit großer Vorsicht haben sie immer diese Bundeslade durch die Wüstenwanderung getragen. Es war sozusagen ein Symbol für seine Gegenwart, aber auch mehr als nur ein Symbol. Jahwe war wirklich dort gegenwärtig, sodass es ganz klare Regeln gibt, wie man sicher mit der Bundeslade umgehen sollte. Berechenbare, nicht widersprüchliche Regeln in diesem Fall. Und das war immer in dieses Stiftshütte, in dieses Zelt, das immer von Ort zu Ort gegangen ist. Und der Tempel soll dann diese Stiftshütte ersetzen als permanentes Zuhause. Wir übrigens Die Bundeslade ist ein sehr wichtiges Thema für die Äthiopier. Vielleicht wissen das einige, dass sie denken, sie behaupten, die ursprüngliche Bundeslade in eine Kirche im Norden, im Aksum, zu haben. Und für die ist eine Sache des Glaubens, das ist es. Es gibt vielleicht Gründe, das zu zweifeln, aber auch in jeder Kirche gibt es eine Bundeslade, ein Tabot, das ist ihr Wort für die Bundeslade. Und in jeder Kirche gibt es sowas. Und das symbolisiert für sie die Gegenwart Gottes in ihrer Kirche. Also es ist ein wichtiges Thema dort. Wir können es so ausdrücken, mit der Bundeslade näherte sich Jahwe seinem Volk. Die Bundeslade drückte aus, wie sehr Gott unter seinem Volk verweilen wollte. Das brachte aber große Gefahr mit sich. Gottes Heiligkeit bedeutete, dass sündhafte Menschen nicht in seiner Nähe sein können und überleben können. Es sei denn, Gott es irgendwie möglich macht. Und genau das hat er getan, indem er das Opfersystem eingeführt hat. So kommen wir zum Brandopfer. Mit dem Darbringen eines Brandopfers wurde ein Mensch mit Gott versöhnt. So ist es mit dem Altar gewissermaßen so andersrum als mit der Bundeslade. Mit dem Brandopfer nähert sich Gottes Volk Gott. Also das ist andersrum. Mit der Bundeslade, Gott nähert sich seinem Volk. In Brandopfer, wir, Gottes Volk, nähern uns Gott. Beide gehören zusammen im Tempel. Man sieht, man merkt, von welcher großen Bedeutung der Tempel ist. Und deswegen war es König David so auf dem Herzen, den Tempel bauen zu lassen. Diese Bedeutung motivierte ihn, das Projekt vorzubereiten und voranzutreiben. Und er ruft sein Volk dazu auf, nicht nur seinen Sohn, aber auch sein Volk, ebenso begeistert zu sein wie er, ebenso damit beschäftigt zu sein, wie bei ihm der Fall ist. So Vers 19. So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott, dem Herrn, ein Heiligtum, damit man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Gefäße Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Und das klingt alles ein bisschen anders, als was wir erleben. Ein bisschen komisch vielleicht, ein bisschen auf Distanz von uns. Aber wir Christen sind mit einer Art Tempelbau beschäftigt. Nicht ein Ort, sondern die Versammlung von Gottes Volk. Nicht ein Gebäude, sondern das Volk Gottes wird Tempel, in dem wir uns versammeln. Gott nähert sich uns in Jesus Christus, unsere Bundeslade sozusagen. Er war Gottes Gegenwart und jetzt ist der Heilige Geist die Gegenwart Gottes, wo Gott sich uns nähert. Und wir nähern uns Gott durch das Opfer Jesu am Kreuz, sozusagen unser Brandopfer und Altar. Ist das Opfer Christi am Kreuz. Und das sollte uns ebenso beschäftigen, wie der Tempel David beschäftigt hat. Ich habe bemerkt, ich glaube im ersten Lied sangen wir, in Jesu wir nahen. In ihm nahen wir uns Gott. Das ist, was David beschäftigt, was er auf dem Herzen hat. Wie ist es dann mit der Bürokratie, von der wir in den nächsten Kapiteln lesen? In Davids Augen, Scheinbar hängt das alles mit diesem Bau zusammen. Warum ist es so wichtig? Und das ist unsere zweite Frage. Womit beschäftigt sich David? Um seine Vision zu verwirklichen, ist Handeln nötig. Es reicht nicht, innerlich damit beschäftigt zu sein, das auf dem Herzen zu haben. Er musste etwas tun. Und für David bedeutet das, erstens den Vorrat anzuschaffen. Das lesen wir am Ende von Vers 5. Und darum will ich ihm Vorrat schaffen für Salomo, damit er das bauen kann. So schafft David vor seinem Tod viel Vorrat. Und eine genaue Beschreibung haben wir in Vers 14 zum Beispiel. Sieh, ich habe in meinem Mühsal zum Haus des Herrn 100.000 Zentner Gold und 1.000.000 Zentner Silber herbeigeschafft. Dazu Erz und Eisen ohne Zahl. Denn es ist in großen Mengen. Auch Holz und Steine habe ich zugerichtet. Davon magst du noch mehr hinzutun. Und so geht das weiter. David sammelt das Nötige, das ist seine Rolle, sein Handeln. Salomo wird bauen. Und dort hören wir auch die ersten Anzeichen von der Bürokratie. Und wir kommen zu 23,2. David versammelte alle Obersten in Israel und die Priester und Leviten. Heutzutage in Deutschland wird oft von Abbau der Bürokratie gesprochen. Wenig getan, aber viel darüber gesprochen. Und niemand will gern die Bürokratie aufbauen oder weiter aufbauen. Aber hier redet David ganz klar davon. Aber wir sprechen lieber von Teams. Das ist ein freundlicheres Wort als Bürokratie. Er will Teams aufbauen. Und wir werden das nur kurz skizzieren können. Am Anfang von Kapitel 23 verteilt er die Leviten in vier Gruppen. Nicht von Zivilbeamten, sondern sozusagen von Tempelbeamten. Drei. Man zählte die Leviten von 30 Jahren und darüber. Und ihre Zahl war Haupt für Haupt, was Männer waren, 38.000. Dann werden sie so aufgeteilt. Von diesen sollen 24.000 dem Werk am Haus des Herrn vorstehen. 6.000 sollen Amtsleute und Richter sein. 4.000 Torhüter und 4.000 Lobsänger des Herrn mit Saitenspielen, die ich gemacht habe, um Lob zu singen. Und die nächsten Kapitel berichten uns, was jeweils diese Gruppen getan haben, was ihre Verantwortung waren. Und ich will das so anschauen unter zwei Untertiteln. Was jeder tut, zunächst, was jeder einzelnes Team tat, dann was alle gemeinsam tun. Und diese erste Teil versuche ich ganz kurz zu machen, ohne dass es so kurz ist, dass es keinen Sinn macht. In dieser ersten Gruppe, in Vers 5a, ist das 5a? Nee, 4a. Sehe das nicht ganz so in diese Übersetzung. Aber im Grunde, es gab Leviten, die in der direkten Abstammung von Aaron waren. Und die waren die wichtigsten Priester, die die Opfer dargebracht haben. Dann waren Leviten aus dem Stamm Levi, aber nicht in der direkten Abstammung von Aaron. Und die hatten andere Dienste. So zum Beispiel 13 für die Abstammung Aarons, Die Kinder Amrams waren Aaron und Mose. Sorry, das ist jetzt 23, Kapitel 23. Aaron wurde abgesondert, um zum Hochheiligen geheiligt zu werden. Er und seine Söhne für immer, um vor dem Herrn zu räuchern und zu dienen und zu segnen in dem Namen des Herrn ewig. Dann diese anderen Leviten, die werden in 38 beschrieben, sodass sie unter der Hand der Kinder Aaron stehen sollten, um im Haus des Herrn zu dienen, in den Vorhöfen und Kammern, zur Reinigung von allerlei Heiligen, zu allem Werk des Amtes im Haus Gottes. Und für diese Leviten, viele davon waren diejenigen, die vorher die Bundeslage getragen haben. Aber dieser Dienst ist nicht mehr nötig, wird nicht mehr nötig sein im Tempel. Es wird nicht mehr transportiert wie bei der Stiftshütte. Und die müssen sich der neuen Situation anpassen und bekommen neue Rollen. Vielleicht 32, dass sie den Dienst am Zelt der Begegnungen und am Heiligtum und der Kinder Aaron ihre Brüder versahen, um im Haus des Herrn zu dienen. Die zweite Gruppe, die ich erwähnen soll, das ist nicht in der Reihenfolge wie hier, sind die Musiker, die Lobsänger. Und die werden im Kapitel 25 beschrieben. Diejenigen, die besonders musikalisch begabt sind, werden ausgesondert. 25,1: David mit den Feldhauptleuten sonderte zu Ämtern ab. Ihr merkt, wie bürokratisch das alles klingt. Die Kinder Asafs, Hemans und Jedutuns, die Propheten mit Harfen und Psaltern und Zimbeln, sie wurden zum Werk gezählt nach ihrem Amt. Unter den Kindern Asas waren eine Liste, der bei dem König weissagte. Und das lesen wir auch in Vers 3 über Weissagung. Ich will nicht so tief eingehen, in was das bedeutet, aber es scheint, dass es auf der einen Seite bei der Musik eine gewisse Spontaneität gab, wo die weissagt haben, das ist oft unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, was ausdrückt oder was singt oder was vorspielt und so weiter. Aber es heißt auch, dass sie unter ihren Vätern waren oder unter Asaf, sodass es Ordnung gab, als auch Spontaneität. Kommentar schreibt, es gab Freiheit innerhalb von einem Rahmen. Und da denkt man vielleicht an letzten Versen von 1. Korinther 14, wo Paulus über Zungenrede und Prophezeiung, Weissagen, das sagt. Darum, Brüder, bemüht euch um Weissagung und verbietet nicht, in Zungen zu reden. Freiheit, Spontaneität. Lasst alles ehrbar und ordentlich zugehen. So, das sieht man so ein bisschen, ein kleiner roter Faden durch die Bibel, dass es diese Freiheit geben soll, aber innerhalb von einem geordneten Rahmen. Die dritte Gruppe, das sind die Torhüter in Kapitel 26. Vergiss nicht, wer im Herzen des Tempels im Allerheiligsten wohnt. Yahweh selbst. Der Tempel war daher ein gefährlicher Ort, als auch ein Ort der großen Freude. Es war gefährlich für Menschen, die versucht haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen, nicht auf die Art und Weise, wie Gott das vorgegeben hat. So waren diese Torhüter, das klingt so ein bisschen negativ, die halten die Menschen weg und so weiter. Aber eigentlich waren sie Schutzmenschen. Sie haben die Menschen geschützt, sodass sie nicht auf nachlässige Weise in die Gegenwart Gottes kommen. Also, Bürokraten, die Leben eher geben als nehmen. Und dann die dritte Gruppe, die werden beschrieben als Amtleute und Richter. Das bedeutet, sie sind nicht nur im Tempel aktiv, sondern außerhalb. Da will ich nur sagen, dass die Bibel nirgendwo zu klar teilen will zwischen was man sozusagen im geistlichen Leben macht und was man im weltlichen Leben. Also es gibt immer diese Überschneidungen und so weiter. Aber mehr will ich dazu nicht sagen, weil es die Zeit das nicht erlaubt. Aber das ist in der zweiten Hälfte von Kapitel 26. Und das waren einige Kommentare dazu, was jeder tut für sich, was jede Gruppe getan hat. Und jetzt will ich, und vielleicht als neutestamentliches Pendant, man denkt an 1. Korinther 12, und statt dieser unterschiedlichen Teams, da schreibt Paulus von Glieder des Leibes Christi. Und das sozusagen ist für uns die Erfüllung, wie wir Tempel bauen, nach demselben Muster wie damals. Und so, was alle tun, was haben alle diese Teams gemeinsam? Sie alle dienen. So zum Beispiel, es geht um Dienen des, dem König dienen. 27,1. Dies sind die Kinder Israel nach Häuser, die Obersten über 1000 und über 100 und ihre Amtsleute, die dem König dienten, nach ihren Abteilungen. Das ist ein Beispiel, wo sie sozusagen in der Welt dienen, dem König im politischen und juristischen Sinn. Aber vor allem geht es um den Dienst im Tempel, den Dienst vor Jahwe. Da habe ich mehrere Zitate, aber ich nehme vielleicht 24,19. Das ist die Ordnung, nach ihrem Amt in das Haus des Herrn zu gehen, nach ihrer Weise und unter ihrem Vater Aaron, wie ihm der Herr, der Gott Israels, geboten hat. Und es sind viele Beispiele, dass sie alle dienen. Sie alle dienen zusammen. Und diese ganze Kapitel, so atmen diese Haltung aus. Das ist die Voraussetzung in allem, dass sie machen das zusammen, miteinander, als Teams und als unterschiedlichen Teams zusammen am selben Projekt zu arbeiten. Das ist vielleicht, das muss man so genau lesen, aber man sieht das in den Zahlen, die dort vorkommen. Immer wieder merkt man, dass die Zahl 12 vorkommt, wenn man das alles zusammenrechnet. Das ist der Ausdruck davon, das ganze Volk Gottes arbeitet zusammen an diesem Projekt. Und in dieser Bürokratie ist es nie der Fall, dass die rechte Arm weiß nicht, was der linke Hand tut. Die alle dienen miteinander und dienen einander als großes Team. Und also sie alle dienen zusammen und sie alle dienen demütig zusammen. Nun, man kann sagen, ja, später über die Jahrhunderte waren sie nicht so demütig und so vereint und so weiter. Aber das ist das Ideal, was der Verfasser hier uns vorstellt. Also die Leviten, die nicht der Abstammung von Aaron sind, die beklagen sich nicht, dass es ihnen nicht erlaubt ist, Opfer darzubringen. Sie verstehen, dass es ihre Rolle ist eine andere. Mehrmals hören wir, dass sie Losen ziehen für bestimmte Aufgaben. Losen ziehen macht demütig eigentlich, weil jeder hat, ist ebenso wichtig oder unwichtig wie andere. Es kann jedem zutreffen. Das fordert eigentlich Demut. Und man denkt vielleicht an dem, was im Psalm vorkommt, lieber ein Torhüter im Haus des Herrn zu sein. Das klingt, als ob der Torhüter eine ganz niedrige Rolle ist in einem Sinn, aber mit Demut kann man das mit großer Ehre machen und freuen sich, das zu tun. So vielleicht als Zusammenfassung von diesem, was sie alle tun, 26,16. Ah ja, wo man die Straße hinaufgeht und eine Wache neben der anderen steht, alle zusammen. Und Vers 12 im selben Kapitel. Dies sind die Ordnungen der Torhüter nach den Häuptern der Männer im Amt, neben ihren Brüdern zu dienen im Haus des Herrn. Sie alle dienen demütig zusammen. Und da habe ich an einen Vers aus Epheser 5 gedacht. In der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. Das ist im Grunde, was diese Leviten im Tempel, was diese Teams tun. Sie ordnen euch einander unter, um den Tempel zu bauen. So, das ist das Leben als Gottes Volk. Was waren die Titel nochmal? Eine Bürokratie des Segens. Vielleicht sollte ein Fragezeichen dort sein. Aber ihr merkt, Bürokratie kann ein Segen sein, wenn es so aufgebaut ist und so organisiert ist, wie hier gemeint ist. Und von dem, was ich gehört habe, werdet ihr in diesem nächsten Jahr besonders aufgefordert, den Tempel zu bauen. Der nächste Schritt als Gottesdienst, Gemeinde zu gehen, sozusagen nicht nur Teil des Tempels von LEC zu sein, sondern ein Tempel für sich zu sein, als Christusgemeinde Leipzig. Und ich denke, ihr könnt viel lernen, auch wenn das zunächst etwas altmodisch und anders klingt. Aber man merkt viele Prinzipien. Es gibt so einige Muster hier, die für uns noch gültig sind. Womit werdet ihr beschäftigt sein in den nächsten Monaten? Mit dem Bau des Tempels, mit dem Aufbau von den nötigen Teams. Und was hat David beschäftigt? Was war ihm auf dem Herzen? Was hat ihn motiviert, das alles zu tun? In so großer Vorsorge und Genauigkeit. Er sah das als ein wunderbares Geschenk, das Gott mitten unter seinem Volk wohnen will und dass er dafür gesorgt hat, dass das möglich ist. Und natürlich haben wir als Christen viel mehr Grund, das auf Herzen zu haben, dass Gott uns zu einem Tempel bauen will. Lasst uns kurz beten. Danke, lieber Vater, für dieses Vorbild, das wir in David sehen und im Volk Gottes seine Zeit. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, etwas von David abzuschneiden, dass wir es auf Herzen haben, ein Tempel zu sein, dir zu Ehre, wo Menschen aus allen Nationen erleben können und merken können, was für ein wunderbares Gott du bist. Und wir bitten dich, dass wir nach seinem Vorbild uns bemühen, uns damit beschäftigen. Wie können wir, was können wir gemeinsam tun, was können wir als Einzelne tun, um deinem Tempel, Christusgemeinde Leipzig, zu bauen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.